Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt, heute das Gespräch mit der Anne Demesser. Seit dem Oktober ist sie die erste weibliche Direktorin im Zürcher Kunsthaus. Mit ihr unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Das heutige Thema Kunst und Kultur, wie man schon am ersten Musiktitel anhören kann. Bei mir ist also Anne Demesser seit einem halben Jahr Direktorin im Zürcher Kunsthaus. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Anne Demesser. Wer sind Sie?
Sehr gerne. Wer bin ich? Ich bin eine Frau, eine Belgierin, die Kunst liebt und das mit Leidenschaft tut.
Okay, also was steht im Vordergrund? Belgierin oder Leidenschaft oder was ist an erster Stelle?
Leidenschaft. Ich sage immer nur Belgierin, weil ich glaube, wenn man so eine komposite Identität hat in einem Land wie Belgien, wo verschiedene kleine Kulturen aufeinandertreffen, das hat mich schon sehr geprägt.
Okay, und jetzt sind Sie in einem anderen kleinen Land und darüber reden wir natürlich ganz klar. Erzählen Sie doch mal, woher Sie kommen, aus was für einem Milieu.
Ja. Ich komme geografisch gesehen von der Küste. Ich bin geboren in Brügge, mittelalterliche Stadt, wunderschöne Kunststadt, aber aufgewachsen in ein kleines Dorf am Meer, ich sage noch immer am See, in eigentlich ein ganz normales Milieu. Ein Milieu, meine beide Eltern waren Steuerbeamten.
Ah ja?
Ich weiß noch immer nichts von Steuern, aber meine Eltern waren Steuerbeamten. Mein Großvater war Kohlenhändler, der andere Großvater war auch Steuerbeamte. Und ich bin eigentlich aufgewachsen in einem Milieu, wo Kunst keine Rolle spielte. Es spielte schon eine Rolle in der Schule. Und dort bin ich eigentlich noch immer das Bildungsideal in damaligen Ausbildung in Belgien sehr dankbar, weil das hat mich in Kontakt mit Kunst gebracht.
Aber haben Sie gedacht, dass das mal Ihr Beruf wird? War das Ihr Berufswunsch?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, bis ich, glaube ich, 19 war. Ich hatte diese Traum, Bibliothekarin zu werden, aber wenn ich dann verstanden habe...
Traum, Bibliothekarin?
Ja, weil ich liebte...
Möglichst viele Bücher und möglichst wenig Menschen.
Ja, ich liebte Lesen, aber habe dann auch verstanden, dass Bibliothekarin sein hat ja eigentlich nichts mit Lesen und Literatur und Bücher zu tun, aber mit Administration. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich orientierungslos. Ich wollte etwas mit Kunst machen, aber ich habe mich nie eingedacht, dass es wirklich eine professionelle Aufgabe sein könnte.
Aber Sie wurden ja dann Kunstkritikerin, Journalistin und haben die Kunst eben aus der Distanz, aus der kritischen Distanz, haben Sie verfolgt.
Genau, das war, ich habe...
Was muss man machen, damit man Kunstkritikerin werden kann? Was sind die Voraussetzungen?
Ich denke, Kenntnis von Kunst, aber ich bin ja keine Kunsthistorikerin, das ist ja alles autodidaktisch aufgebaut.
Bedauern Sie das heute?
Ich habe es bedauert, jetzt nicht mehr. Jetzt denke ich ab und zu, das ist ein Handicap, die eigentlich auch ein Vorteil ist, weil ich muss mich natürlich Kenntnis oder Wissen aufbauen. Man kann nicht in der Kunstwelt arbeiten ohne Wissen, aber irgendwo, wenn man das als Autodidakt macht, ist man vielleicht noch ehrgeiziger, noch more passionate. Und als Journalistin hat mir diese Trieb zur Neugier, ich glaube als Journalistin, das wissen Sie vielleicht besser als ich, Neugier ist ein Kriterium. Neugier, Wissen und einfach der Liebe zu Adrenalin. Ne? Dass man sich alles wieder neu anschauen will und das Liebe zu Wörter.
Aber wie wird man als Autodidaktin Professorin für Kunst und Kultur?
Das habe ich mich auch ab und zu gefragt. Das muss sie der Dean of the Radboud University fragen. Ich denke, da war ich auch stolz und gleichzeitig verunsichert, wenn mir das als Ehrenamt angeboten ist, der Professur an der Radboud-Uni. Ich denke, ich habe es bekommen, weil ich mich die letzten 20 Jahre wirklich für neue Ideen in der Kunst und in Politik und Kunst eingesetzt habe in den Niederlanden und spezifisch für eine Idee über ein Museum, das dann in so, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, in professioneller Sprache, das transhistorische Museum heißt. Mhm. Ein Museum, das eigentlich Kunst aus verschiedenen Zeitperioden miteinander verbindet. Das heißt, Kunst aus dem Mittelalter hat auch mit jetzt zu tun. Oder Renaissance kann man ruhig verbinden mit Expressionismus. Und das war mein Topic für einige Jahre und darüber habe ich auch an der Uni unterrichtet.
Eben, aber das ist doch interessant, weil man nicht Mediziner ist, wird man nicht Medizinprofessor und wenn man nicht Physiker ist, wird man nicht Physikprofessor. Aber Sie sind, weil Sie sich so engagiert haben, sich einen Namen verschafft haben, sind Sie Professorin für Kunst und Kultur geworden. Das heißt, es ist ein bisschen schwammig, das Ganze, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich denke, ich bin ja nicht kunsthistorische Professorin geworden. Ich war Professorin Kunst und Kultur. Und ich denke, wie man jetzt Kunsthistoriker ausbildet, will man, dass die nicht nur Experten sind, nicht nur Spezialisten, aber dass die einen weltoffenen Blick haben und wissen, dass nicht nur Kunst eine Rolle spielt in einem Museum, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen, auch Soziologie, auch Politik. Das ist, dass wenn man monoman ist als Kunsthistoriker, es schwierig wird, in einem Museum eine bedeutungsvolle Rolle zu spielen, als nur Spezialist. Und ich glaube, meine Professur hatte damit zu tun, dass man Verbindungen zur Welt schaffen wollte.
Sie haben einen Vortrag gehalten in Zürich im Januar. Ich war dabei, alle waren sehr beeindruckt. Und Sie haben das eingangs so beschrieben, Deutsch ist meine fünfte Sprache. Und dann war alles perfekt. Das hat ein bisschen seltsam geklungen. Erzählen Sie mal etwas über Ihre Sprachkenntnisse.
Ja, ich bin aufgewachsen auf Flämisch. Eigentlich auf flämischer Dialekt, Westflämisch, das ist ziemlich spezifisch, das versteht niemand anders in Belgien. Und Französisch ist meine zweite Sprache. Und in Belgien lernt man ja Englisch zur dritten Sprache. Und ich habe Literatur und Linguistik studiert, Englisch, Niederländisch und Norwegisch.
Norwegisch auch ja. Noch. Aber Sie haben auch noch Germanistik studiert an der Universität in Gent. Also ist also die fünfte Sprache wurde doch ein Teil Ihres Studiums.
Nein, weil Germanistik bedeutet kein Deutsch. In Belgien bedeutet das, man wählt sich drei Sprachen im germanistischen Bereich. Das kann auch Schwedisch, Dänisch und Norwegisch sein. Oder
und Sie haben Norwegisch gewählt?
Ich habe Norwegisch gewählt.
Okay, also alles klar. Und dann kamen Sie in die Kunstwelt rein, wurden dann während vielen Jahren eben in verschiedenen Museen tätig und dann 8 Jahre im Frans Hals Museum in Haarlem in Holland und haben eigentlich den Großteil Ihrer beruflichen Tätigkeit in Holland verbracht, nicht in Belgien.
Ja, eher mehr als 20 Jahren. Das ist eigentlich, ich bin jetzt, das größte Teil.
Und auch die Familie ist da entstanden in Holland?
Mein Mann ist Holländer und die Kinder eigentlich auch. Die sind ja natürlich vom Geburt aus auch Belgier, aber kulturell geprägt sind sie durch die Niederländer.
Und die sind nach Zürich gekommen, hat da die Mama plötzlich gesagt, jetzt gehen wir nach Zürich. Wie war das für Ihren Mann? Wie war das für Ihre Kinder? Wie alt sind die übrigens?
Ja, meine Kinder sind 10 und 12 und ich bin ja keine Dominatrix zu Hause. Das war eine gemeinsame Entscheidung von meinem Mann und mir. Wenn ich die Chance bekommen habe, hier Direktorin zu werden, haben wir da lange darüber diskutiert und gedacht. Das war eigentlich nicht selbstverständlich, dass ich es auch annehme. Und in dem Sinne haben wir es wirklich auch als kollektive Entscheidung gemacht. Aber die Kinder waren nicht im Kollektiv. Die haben es einfach gehört und waren am Anfang entsetzt.
Okay, und wie ist es jetzt nach einem halben Jahr?
Ja, eigentlich sehr gut. Ich glaube, für meine Tochter ist es, sie ist 10, dann passt man sich leicht an. Mein Sohn ist ein bisschen älter, aber sie lernen.
Wo gehen Sie in die Schule?
In Altstetten.
Ja, in die gewöhnliche Schule?
Volksschule, ja.
In die Volksschule? Ja. Und wie war es mit der Sprache?
Die lernen jetzt alles von null. Und ich bewundere meine Kinder, weil die haben noch nie Deutsch gesprochen, gehört oder gelernt. Und
das geht?
Das geht. Ich glaube,
kriegen Sie noch Unterricht?
Ich?
Nee, die Kinder, Deutschunterricht.
Ja, es gibt, glaube ich, es gibt ein wunderbares System hier in Zürich in der Volksschule, wo es Aufnahmeklassen gibt, wo Kinder aus aller Länder, Flüchtlinge, aber auch Experts wie uns oder Arbeitsimmigranten, eigentlich zuerst Deutsch lernen und Mathematik und Integration und dann in...
Und das geht gut.
Ja, eigentlich schon.
Wunderbar. Jetzt reden wir noch kurz über Ihren Mann, weil normalerweise reist die Frau dem Mann nach, bei Ihnen ist es umgekehrt.
Ich weiß nicht, ob das normalerweise so ist.
So ist es traditionellerweise, sagen wir mal so.
Ja, ich hoffe, das ändert sich.
Ja. Okay, also Sie arbeiten daran, vieles zu ändern, unter anderem auch das. Also wie hat Ihr Mann reagiert und was macht er denn heute in Zürich?
Ja, wie gesagt, es war wirklich, das ist kein Quatsch, wenn ich Ihnen erzähle, das war eine gemeinsame Entscheidung, weil man bewerbt sich für einen Job und wenn man es bekommt, hat man auch immer die Möglichkeit, das abzusagen.
Ja, was heißt gemeinsame Entscheidung? Happy wife, happy life, oder?
Das muss ich ihm mal fragen. Er hat das nie so gesagt. Ich denke, für ihn war es ein interessanter Moment im Leben, um ins Ausland zu leben. Um mal, es ist ja, wenn man schon Mitte 40 ist und man ändert Kontext, dann ist es eine Herausforderung.
Absolut.
Man ist nicht jung mehr, aber es ist auch ein Moment, wo man es noch kann. Ich glaube, vielleicht habe ich dort falsche Vorstellungen, wenn man 75 ist und Land wechselt, dann wird es wirklich ein Challenge. Und er hat es so aufgenommen, als das ist jetzt ein neuer Lebensabschnitt.
Ja, aber Moment, aber wenn Sie so einen Job annehmen, das ist ja nicht nur für 2-3 Jahre.
Nein, aber darum meine ich auch einen neuen Lebensabschnitt.
Das heißt, ja, aber wahrscheinlich ein längerer Lebensabschnitt. Ich meine, Sie sind die 5. Direktorin des Kunsthauses in 100 Jahren. Also die Vorgabe ist schon massiv, oder?
Ja, aber ich denke, es wäre nicht gut, wenn ich 20 Jahre bleibe.
Okay, das gut, also.
Wie Sie sagen, es ist nicht eine Entscheidung für einen Expat-Job. Ja. Wir haben uns entschieden, wir wohnen und leben in der Schweiz die nächsten 10, vielleicht 15 Jahre, vielleicht auch 20, ne, wenn es gut funktioniert und ich dann noch immer neue Ideen habe. Aber es ist eine Lebensentscheidung.
Okay, und Ihr Mann, was macht er? Hat er eine Stelle gekriegt in der Schweiz?
Er arbeitet noch immer in den Niederlanden.
Ah, das heißt immer Freitagabend da?
Nein, oder? Er arbeitet hier vor Ort.
Aha.
Homeoffice,
natürlich.
Und geht einmal in so viele Monate, 2 Monate wieder nach Amsterdam.
Wunderbar, also da haben wir mal die Grundlagen erfahren.
Jetzt wissen Sie schon alles.
Fast alles. Es hat noch 1-2 Fragen, die offen sind. Machen wir zwischendurch Musik, was ist der nächste Titel?
Ich glaube, wir haben ja Arvo Pärt gehört, Stabat Mater von Pergolesi.
Kommt jetzt, ja. Demirich, Demester, wir müssen etwas über Kunst reden. Sie haben diesen Vortrag gehalten, Kunst und Wohlbefinden auf Rezept. Sie haben gesagt, wenn man Kunst konsumiert, dann wird man gesund, oder?
Ja.
Das ist natürlich ein toller Werbespruch, wenn man Direktorin ist eines Kunstmuseums, aber wie können Sie es begründen?
Weil ich habe ja damals gesagt, es gibt eine sehr große Untersuchung von der World Health Organization, die genau das sagt, weil wenn ich das sage, ich bin natürlich nicht objektiv. Ich möchte gerne, dass Kunst Leute gesund macht, geistlich und körperlich. Aber der WHO hat dieses Report publiziert, wo sie wirklich aufgrund von wissenschaftlichen Studien beweisen können, dass Kunst einen Impact hat, körperlich, auf kranke Menschen, auf gesunde Menschen, dass sie das Bewusstsein erweitert, dass man Leute empathischer, empfindlicher macht oder vielleicht auch, dass sie besser umgehen können mit Trauma und mit Problematik, weil Kunst ein neue Fenster auf die Welt öffnet. Und ich fand das wunderbar, weil ich habe natürlich immer geglaubt, dass Kunst nicht nur Dekoration war oder irgendwo ein Schmuckstück. Aber das zu lesen in einem Report vom World Health Organization ist für uns im Kulturbetrieb natürlich toll, weil es ist objektiv, es ist wissenschaftlich, es ist nicht nur ein Werbespruch von die Kunstsektor selber, die das so gerne glauben möchte.
Genau, aber Sie haben es noch ein bisschen getoppt, weil Sie gesagt haben, Kunst ist Sex fürs Gehirn. Das heißt, Sie haben unglaublich viel Sex.
Täglich.
Täglich?
Im Museum. Ich muss immer sagen, das ist eine Aussage von einer sehr gute Kollegin in den Niederlanden, Marlene Sticker, die sich beschäftigt mit Kunst und neuen Technologien. Und sie hat das gesagt, weil sie sagte, von Sex erwarten wir eigentlich nichts. Doch, es produziert Kinder, aber Sex ist lustvoll, es ist Vergnügen und das ist körperlich, aber auch emotional, auch spirituell. Und ich glaube, das ist, finde ich, ein guter Vergleich, auch wenn es ein bisschen provozierend klingt, weil ich hoffe, gute Kunst macht das alles, ne? Berührt die Emotionen, ab und zu auch der Körper, stimuliert das Gehirn, Gedanken, neue Ideen. Und ich kenne keine Aktivität im Leben, die das alles so macht, nur Sex.
Genau, und Sie sagen aber, Kunst sei so wie Nahrung, das braucht der Mensch unbedingt. Wie viel Prozent der Bevölkerung gehen in ein Kunstmuseum in einer
das
Stadt wie Zürich?
Nicht. Ich weiß es nicht in
Weil,
Zürich.
Wenn Sie es wie Nahrung brauchen, müssten eigentlich alle kommen.
Ja, aber Kunst trifft man nicht nur ins Museum. Ich denke, Kunst ist jede Form von Musik, Literatur, Rap, Poesie, sogar es kann auch eher Graffiti sein. Und ich glaube, jeder Mensch hat seine eigene Kunstform, dem er mag und woran er sich nähert. Und bestimmte Leute machen das ins Museum und ich hoffe immer mehr, das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, dass man weiß, ne, das Kunsthaus ist wirklich für jeden da oder versucht das zu sein, aber es bedeutet nicht, dass jeder kommt.
Genau. Wie viel kommen denn? Wie viel waren es letztes Jahr?
550.000.
Das ist aber vieles.
Ja, das war eine tolle Zahl. Es war auch außergewöhnlich viel. Wir haben ja natürlich die Erweiterung.
Eben, das war natürlich News. Man wollte es sich anschauen. Es hat uns auch sehr viel gekostet. Als Stimmbürger und als Steuerzahler vielleicht gegen 200 Millionen und so. Also da wollte man schon sagen, was man fürs Geld gekriegt hat.
Ja. Yeah. Und ich hoffe, Leute machen das immer, nicht nur das erste Neugier, aber auch nachher. Dass man nicht nur sehen will, wofür haben wir bezahlt oder wo ist das Skandal, aber auch, dass man das Museum fühlt als ein Ort, wo man gerne sein möchte.
Aber da haben Sie zu Hause Probleme. Ich habe den Satz von Ihnen gefunden, meine Kinder finden es manchmal schrecklich, in ein Museum zu gehen. Was machen Sie? Versprechen Sie, wenn du ins Museum gehst, kannst du ein bisschen länger an der Playstation funktionieren.
Hilft. Nichts funktioniert. Ich kann ihn nicht überzeugen. Das Einzige, was die überzeugt, ist Pipi Lotti Rist. Das Pixelwald, das ist so fast wie ein meditativer Raum. Dort kann man
Das ist
sein
großartig.
Sensorium.
War ich gestern wieder. Das ist am Schluss der Ausstellung von Merzbacher. Ein großartiger Raum mit einer wirklich magischen Ausstrahlung, oder?
Ja.
Dort gehen Sie hin. Aber die Bilder interessieren Sie nicht.
Nein, und ich denke, ich hoffe, da in dem Sinne sind meine Kinder meine Lehrer oder meine größte Herausforderung. Weil wenn wir wollen im Kunsthaus, dass wir Leute begeistern für Kunst, die vielleicht nicht sofort kommen, dann sind meine Kinder so wie ein Touchstone, sie sind ein Benchmark. Gleichzeitig sind sie in einem sehr schwierigen Alter. Ich kenne sehr wenig Kinder, die Teenager sind, die Museen mögen. Für Teenager sind wir am meisten langweilig, uninteressant, konservativ. Aber ich hoffe, wir können dort was bewegen, dass doch ein kleines Teil denkt, doch für mich.
Also, aber da muss man auch wieder etwas Neues bringen. Sie sagen, ich muss etwas völlig Neues bringen. Ist das überhaupt denkbar?
Nein, weil ich glaube auch nicht
an. Aber Sie sagen das. Zitat: Jetzt muss etwas völlig Neues kommen, ich verkörpere das Neue. Aber ich bin nicht Jesus, das hat niemand erwartet, sondern nur ein Mensch, der sich mit seinem Team Mühe gibt, das Museum zeitgemäß zu machen. In der heutigen Zeit, da wo die Kunst heute steht, was gibt es da völlig Neues?
Es gibt nichts völlig Neues, weil ich habe das auch gesagt, weil das von mir erwartet wird. Das ist so, das ist der
Klischee. Ja, aber Sie sagen ja, Sie liefern es.
Nein, das liefert nicht.
Jetzt muss etwas völlig Neues kommen.
Nein, was ich gemeint habe, und vielleicht war das mein fehlendes Deutsch, ist, dass das Image ist jetzt, jetzt muss das völlig Neue kommen. Aber Museen sind nicht für das völlig Neue. Wir stehen für Tradition plus Erneuerung. Ein Museum kann nie Tabula Rasa machen, kann nie die Geschichte annullieren, kann nie Amnesie betreiben. Wir müssen bauen auf, was es gibt und das anders präsentieren. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, ist diese Tradition so zu präsentieren, dass sie wieder spannungsvoll ist oder abenteuerlich.
Aber ist doch schwierig, weil ich habe den Film gesehen über das Kunsthaus, den neuen Film durchs Höllentor ins Paradies. Sie sicher auch?
Ja, ja.
Was war der Höhepunkt in 100 Jahren Kunsthaus?
Ich denke, der Film listet sehr viele Höhepunkte und Skandale auf.
Aber was war der absolute Höhepunkt?
Ich denke, für mich war das eigentlich im Film, ne, weil die Geschichte ist noch viel schichtiger, ist die Münch-Ausstellung, Edvard Münch-Ausstellung.
Nein, für mich war es natürlich die Picasso-Ausstellung 1932, die erste Museumsausstellung von Picasso, auch eine Verkaufsausstellung. So etwas ist doch heute gar nicht mehr möglich oder denkbar.
Nein, das ist es nicht. Zuerst Verkaufsausstellungen machen Museen nicht mehr und Picasso wird schon überall gezeigt und ist auch nicht mehr zu bezahlen.
Aber ein neuer Picasso, jemand, der so eine neue Dimension in die Kunst bringt,
aber ich denke,
wie es Picasso damals gebracht hat.
Ja, aber ich denke, in die Geschichte hat man immer gesucht nach Individuen, so Artist Genius. Jetzt gibt es so viel mehr Vielfalt, so viel mehr verschiedene Arten und Weise, um Kunst zu betreiben. Was Picasso gemacht hat, ist ein Stilbruch. Er hat und verschiedene neue politische Inhalte gebracht. Aber jetzt gibt es Künstler, die täglich Formen erfinden, die arbeiten mit AI, mit NFTs, aber auch die einfach Dokumentarfilme machen, die auch Fantasie mit reinbeziehen. Und zum Beispiel eine Künstlerin wie Pipi Lotierist, das Pixel World, worüber wir geredet haben, ist auch eine Erneuerung. Nur das wird nicht so perzipiert als so radikal innovativ wie Picasso. Aber ich denke, so funktioniert die Kunst nicht mehr. Und wenn wir diese Erwartung haben, wann kommt der neue Rembrandt, wann kommt der neue Vermeer, wann kommt der neue Picasso, dann werden wir enttäuscht sein.
Aber wissen wir oder wissen Sie oder weiß die Kunstwelt, was gute Kunst ist und was schlechte Kunst ist? Sind Sie sich da immer sicher?
Nein. Ich denke, was wir versuchen zu zeigen, ist ein breites Panorama an Kunst, die es wert ist, jetzt am Moment angesehen zu werden. Die etwas sagt über unsere Welt heute oder etwas sagt über die Vergangenheit. Ob das in 100 Jahren noch immer die wichtigste Kunst ist, das können wir nicht sagen.
Das ist mir ein bisschen ausweichend. Also ich war zum Beispiel vor einiger Zeit schon mal an der Art in Basel, da stand irgendeine Schneeschaufel, aus dem Warenhaus in einer Ecke für 10.000 Euro, weil das zum Kunstwerk erklärt wurde. Und da habe ich mich gefragt, how do you dare to put it there? Also, das ist unglaublich, was Sie sich getrauen zum Teil.
Ja, aber das hat auch eine Tradition. Sie kennen ja Marcel Duchamp. Ja. Der hat damit angefangen, ne, ein Urinoir ins Museum zu stellen und zu sagen, das ist Kunst, weil ich es sage. Das ist, glaube ich, das Teil des Kunstmarktes und Kunstsystems, womit wir die normalen Besucher nicht immer eigentlich belästigen müssen, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, um Kunst zu beurteilen. Aber ich denke, das Museum muss breit denken. Wir sind ja kein Kunstmarkt, wir sind nicht Art Basel, wir sind keine Galerie. Wir müssen eine Vielfalt zeigen von Positionen. Und wenn man da einer sagt, das ist Quatsch, ne? So Marcel Duchamp finde ich eigentlich Bullshit und seine Schwester noch schlimmer, aber Hodle finde ich toll, dann kann das. Ich denke, wir als Museum sagen nicht, das ist gute Kunst, das ist schlechte Kunst. Wir sagen, diese Kunst, denken wir, ist sehenswert. Setzen Sie sich mal damit auseinander.
Aber was ist Fake? Können Sie das sagen? Ist Jeff Koons Fake?
Nein, Jeff Koons finde ich sehr spannend, weil ich glaube, es ist ab und zu Kitsch. Das Kitsch. Schon.
Und Kitsch ist Kunst und Kunst ist Kitsch? Oder kann es gleichzeitig sein?
Es kann es gleichzeitig
ehrlich?
Sein. Ich glaube, nicht alle meine Kollegen glauben das, aber ich denke, für mich ist das Wesentliche von Kunst, dass ein Künstler eine Geschichte erzählt oder eine Idee in einer visuell spannenden Form. Und ab und zu ist diese spannende Form hochkarätig und raffiniert und ab und zu ist sie populär, ist sie kitschig, aber diese dass man irgendwo etwas Aufregendes passiert in der Dialog zwischen das Kunstwerk und der Mensch, das ist für mich das Kriterium, worauf wir Kunst beurteilen können.
Und das ist bei Ihnen der Fall, wenn Sie Jeff Koons und seine Sachen anschauen?
Ich denke, Jeff Koons, auf zwei Ebenen finde ich
so
Jeff Koons
interessant. Das ist eine Disney-Welt, oder?
Ja, aber ich denke, ich finde seine frühe Arbeiten spannend, wo er eigentlich so, er hat den nächsten Schritt nach Pop Art gemacht. Ne? Andy Warhol hat gesagt, mal in ganz einfachen Sprache, ne? Alles kann Kunst sein, auch Advertorials, auch Soup Cans, auch Prints, ne? Auch Porträts von Berühmtheiten. Jeff Koons hat einen nächsten Schritt gemacht und das ganz Kitschige, zum Beispiel Meißenporzellan, ausvergrößert und gesagt, das finde ich auch Kunst, weil es ist fast wie eine Persiflage, es ist eine Attacke auf den guten Geschmack.
Ja. Und das kostet dann 1 Million oder wie viel?
Damals kostet das keine Million.
Und jetzt, aber wenn Sie die Preise anschauen, heute im Kunstmarkt, wie reagieren Sie? Nicht nur jetzt als Direktorin, weil Sie müssen ja zum Teil auch Sachen kaufen, aber so ganz generell, Wert und Gegenwert, ist das gerechtfertigt?
Ich denke, 10 oder 20% der Kunstwerke sind im Top. Ne? Das ist, was wir lesen in der Zeitung. Sind Auktionen, Versteigerungen, Millionen, ne? Für einen Monet von Hoch an Jeff Koons. Das ist nur, wie sagt man das auf Deutsch, the tip of the iceberg.
Das ist die Spitze des Eisbergs.
Eigentlich, der Berg der Kunst ist gar nicht so teuer. Dort sind die Preise gar nicht so übertrieben. Man sieht aber nur, was
exzessiv. Aber wenn ich eben an der Art bin in Basel, da schwirrt einem der Kopf.
Das ist wahr, aber der Art Basel ist ja auch der hochkarätigste Messe in der
Welt.
Aber
da gibt es tausende von Dingen und hunderte von Galerien, die da ausstellen. Also es ist schon riesig, was da im Angebot
ist. Es ist riesig, aber es ist nur ein Percentage von was man an Kunst in der Welt sehen kann.
Ja, immerhin, aber offenbar dieses Prozent bestimmt natürlich, was
ich denke, das ist natürlich, das bestimmt, was Leute sehen. Ne? Mhm. Sichtbarkeit kreiert man durch Schlagzeilen in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio und alles andere bleibt unsichtbar. Aber ich denke nicht, dass es bedeutet, dass es dominant ist. Es bedeutet, es kriegt sehr viel Sichtbarkeit und es regt auch auf. Es ist natürlich spannend, wenn etwas sehr viel kostet.
Aber gibt es etwas, was Sie sehen, was spannend jetzt ist, was neu ist, was das Zürcher Kunsthaus haben muss? Weil die heutigen Ausstellungen, da die Ausstellung beispielsweise über islamische Kunst und auch Giacobetti-Sammlung etc., das sind Dinge, die schon vorher da waren. Was ist Ihr neues Programm? Was werden Sie da anbieten?
Wir fangen jetzt in 2024 an mit einzigen Projekten und viel davon geht eigentlich über das alte Neudenken. Wir werden zum Beispiel eine Hodler-Ausstellung machen.
Hodler war ganz zu Beginn des Kunsthauses eigentlich der wichtige Maler neben Welti, oder? Ja. Das waren die beiden, weil am Anfang gab es ja nur Schweizer Kunst dort. Und Sie gehen als Pelgerin zurück zur Schweizer Kunst.
Ja, weil ich denke, man muss das wieder untersuchen. Warum war Hodler und ist vielleicht noch immer so ein Malerfürst? Warum ist es ein Nationalheld? Was finden wir jetzt noch an ihm spannend? Was finden wir jetzt noch begeisternd? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das als Museum machen. Zeigen, was ist neu. Wir machen auch eine, glaube ich, wunderbare Ausstellung, ein Dialog zwischen Vincent van Gogh und einem jungen chinesisch-kanadischen Maler, Landschaftsmaler. Und wir machen eine große Ausstellung, nicht neu, aber total spannend, von Marina Abramovic. Ich denke, unsere Aufgabe, wir sind ja ein Musée de Beaux-Arts, wir zeigen Kunst aus aller Alters, oder verschiedene Perioden und möchten gerne, dass dort ein Gespräch entsteht. Und das ganz Neue, das ganz Aufregende, das werden wir ab und zu mal machen, aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe.
Okay, Sie haben, als Sie nach Zürich kamen, ein großes Problem gehabt, das wussten Sie schon, aber Sie wussten nicht, wie groß es ist. Darüber müssen wir reden. Stichwort Bühle, machen wir zwischendurch Musik. Was ist der nächste Titel?
Aha, der nächste Titel ist Tout oublié von Angèle, eine belgische Singer-Songerin. Hat nichts mit Bühle zu tun, Tout oublié.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Bonheur, si je
contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Anne de Mester, sie ist Direktorin im Kunsthaus, angestellt vom Präsidium, vom Präsidenten Philipp Hildebrand. Die Kunstgesellschaft ist ein privater Verein, bestimmt alles, obwohl das Geld eigentlich zu zwei Dritteln vom Staat herkommt. Ein bisschen eine seltsame Konstruktion, oder?
Ich glaube, wir sind ein Public-Private Enterprise, wie das auf Englisch heißt.
Eben, die einen zahlen mehr und die anderen befehlen alles.
Ich denke, es ist ein bisschen nuancierter, weil bei uns im Vorstand sitzen Privatpersonen, aber auch die Stadt und das Kanton. Und in dem Sinne sind wir ja von beiden Seiten geführt. Das ist der Aufsichtsrat. Ich gehöre zu keinem von beiden. Aber ich denke, was wir wirklich versuchen, ist, das beide zu verkörpern, das Öffentliche und das Private. Und ich sage immer, wir sind ein privates Museum mit einer öffentlichen Aufgabe.
Aber genau das ist natürlich in der aktuellen Diskussion eigentlich zum Vorschein gekommen. Philipp Hildebrand, bekannter Banker, war ja Chef der Nationalbank, hat gesagt zur Kunstgesellschaft: Wir sind ein urdemokratisches und schweizerisches Konstrukt, ein Verein, bei dem jede und jeder mitmachen kann. Das ist natürlich Unsinn, oder? Das ist völlig daneben, urdemokratisch. Das ist ein Konstrukt des Zürcher Establishments.
Ich bin ja noch nicht so vertraut mit der schweizerischen Geschichte. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir sind ein Mitgliederverein. Wir haben 25.000 Mitglieder. Da kann jeder Mitglied werden, aber man muss natürlich bezahlen. Und der Betrag ist für bestimmte Leute zu viel. Für viele Schweizer ist es, glaube ich, kann man das leisten. In dem Sinne sind wir demokratisch. Auch die Generalversammlung stimmt zu, ob die Jahresrechnung okay ist, ob neue Vorstandsmitglieder gewählt werden. In dem Sinne sind wir demokratisch. Aber natürlich gibt es wichtige Persönlichkeiten bei uns im Vorstand.
Die wichtigen sind die Mäzene. Das Kunsthaus eben wurde auch von Mäzenen, privaten Mäzenen gegründet. Und,
von Künstlern?
Auch, ja. Aber auch, ja
mit Unterstützung.
Aber die Geldgeber sind auch die den Takt angegeben haben, immer. Und es gilt jetzt natürlich, eben wenn man schaut, wer jetzt Präsident ist, wer vorher Präsident war, gilt das Kunsthaus und die Kunstgesellschaft als Ausdruck der Zürcher Gesellschaft der oberen Klassen.
Ja, ich verstehe das Image und auch die Vergangenheit, aber ich denke, wir sind an einen wichtigen Punkt in unserer Entwicklung gekommen als Kunsthaus, auf zwei Ebenen. Früher war das Löwenanteil des Geldes war privat. Jetzt ist es 50-50.
Nein, es ist zwei Drittel, immer nein, noch öffentlich-rechtlich.
Nein, es ist, wir sind 50-50. Vom Budget haben wir 50% ist Eigenmittel und 50% ist Subvention. Und ich glaube, das ist eine wichtige Änderung. Wenn es 50-50 ist, sind auch die Stimmen 50-50. Und das andere ist, ich glaube, nicht, es geht nicht um mich als Person, aber es ist schon auch ein Zeichen, dass man eine Ausländerin gewählt hat als Direktorin von das Kunsthaus, eine Ausländerin.
Und eine Frau.
Und eine Frau.
Ist ja klar, das, ja, muss man heute machen.
Vielleicht bin ich dort positive Diskrimination, ne? Das ist, wenn ich das Produkt.
Okay, aber eine Ausländerin, kann man aushalten nach all den Jahren, wo es umgekehrt war.
Ja, genau. Ne? Das darf man jetzt mal, um es gleichberechtigt zu machen, muss man ab und zu jetzt mal auf die andere Seite
genau, übertreiben. Das Pendel schlägt auf die andere Seite, hoffentlich nicht ganz zu weit.
Nein, wir werden auch noch immer Männer einstellen. Unser Vizedirektor ist auch ein Mann. Der Präsident ist ein Mann. Aber ich wollte nur sagen, es ist ein Zeichen, dass die Kunstgesellschaft sich andere Gedanken macht, dass man eine Ausländerin angenommen hat, eine Frau.
Eine junge Frau, nicht, vergleichbar.
Danke.
Ja,
vergleichbar.
Ich werde das andere nicht nennen, macht man nicht, ist nicht sehr charmant.
Ich fühle mich noch nicht so alt, aber auch nicht mehr jung.
Gut.
Ich denke, das ist ein in dem Sinne bin ich auch ein Symbol, dass der Kunstgesellschaft sich Fragen stellt, über wie verhält man sich jetzt zur Gesellschaft.
Und jetzt sind die Antworten, weil Sie haben ja einen Festsaal und dort finden die Partys der oberen Schichten der Stadt statt, oder? Das ist eine Party-Location, eine Luxus-Location. Da können Sie sich finanzieren, wie das Tate auch in London das gemacht hat oder macht, und aber auch sich in diesen Kreisen natürlich beliebt zu halten, oder?
Ich denke, für uns ist der Festsaal wirklich eine Einnahmequelle. Wie Sie sagen, wir vermieten der Festsaal, also dass wir Drittmittel generieren können. Und Sie haben recht, dort, wenn man sich es leisten kann, kann man das als Party-Location mieten. Aber es ist auch der Ort, wo wir unsere eigene Veranstaltung machen für Mitglieder, Vernissagen, hoffentlich auch mehr und mehr Podiumsgespräche, Diskussionen. So. Es hat diesen doppelten Charakter von Einnahmenquelle und exklusive Location, aber auch ein Atrium, wo man ins Gespräch tritt miteinander.
Aber Sie haben ja gesagt, Sie möchten das Museum öffnen für eine weite breite Öffentlichkeit, so der Festsaal und wie er genutzt wird, ist eher das Gegenteil. Also was haben Sie denn da für Ideen, um das zu öffnen?
Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Wir können nicht 365 Tage Veranstaltungen machen für die Öffentlichkeit.
Nee, aber was sind denn Ihre Pläne für die weitere Öffentlichkeit? Eben damit das nicht nur so elitär bleibt, nicht nur vom Image her, sondern auch von der Realität her.
Ich denke, sie muss mir noch ein bisschen Zeit geben. Ich bin seit 6 Monaten da und wir hatten ja eine sehr große Polykrise zu bewältigen. Aber ich glaube, die ersten Zeichen sind schon da. Das Erste, was wir jetzt gemacht haben im Sommer, haben wir gesagt, das Kunsthausrestaurant ist leer. Und wir sagen, wir werden das jetzt nicht besetzen mit Catering oder irgendwelche eigenen Aktivitäten. Wir öffnen das. Wir haben einen Open Call gemacht. Jeder konnte sich bewerben mit einer guten Idee. Es ist eine temporäre Pop-up-Space für junge Künstler. Und jung between brackets. Man kann ja auch 70 sein und noch immer jung denken. Das ist, glaube ich, so ein erstes Zeichen. Und das zweite Zeichen ist, dass wir gesagt haben, wir werden die Bühle-Sammlung neu präsentieren, wobei wir auch die ganze...
Und wie? Ich habe es mir gerade gestern nochmal angeschaut, um mir nochmal so einen richtigen Eindruck zu verschaffen. Und ich war schon ein bisschen erschlagen, auch im Vergleich zur Merzbacher-Sammlung, die daneben war, was da an massiver Kunst und teurer Kunst, aber auch an dunkler Kunst präsentiert ist, und dann die großen Wandtafeln, wo man weiß, irgendwie ist da noch was offen und wurde da nicht richtig erklärt.
Ja, ich denke, was wir jetzt vorhaben, wir können das nur Ende Mai, dann es ist ein Prozess, wie wir das jetzt gestalten, auch mit einem Beirat, die uns immer schon jetzt kritisch beobachtet. Wir haben gesagt, was für uns wichtig ist in die neue Ausstellung, und das ist die Böhle Stiftung auch wichtig, ist, dass es nicht mehr so apodiktisch ist von wir kennen die Wahrheit und das sagen wir euch jetzt als Besucher. Es wird eine Ausstellung, wo verschiedene Stimmen reinkommen, verschiedene Meinungen, die vielleicht nicht die auch miteinander in Konflikt sein. Es wird auch eine Ausstellung sein, wo die Geschichte reinkommt, nicht nur Kunstgeschichte, aber auch die Geschichte der Bürlesammlung, die Geschichte der Schweiz, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz. Und es wird eine Ausstellung sein, wo auch von bestimmten Kunstwerken die Biografien von jüdischen Vorbesitzern auch ins Spiel kommen. Und wir versuchen,
das heißt, sie machen etwas, was man eigentlich von Anfang hätte machen sollen. Weil wenn man vergleicht, wie Bern umgegangen ist mit Gorlet und wie Zürich umgegangen ist mit Pöhle, muss man sagen, die Berner haben es gut gemacht, die Zürcher haben es schlecht gemacht. Sie sind nicht verantwortlich, ich weiß das. Sie müssen die Scherben zusammenkehren. Aber wie schaffen Sie das?
Ich denke, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir werden auf jeden Fall einen Schritt setzen hier drin und sagen, man kann auch aus der Geschichte lernen. Vielleicht hat, ich will nicht urteilen über die Vergangenheit, auch nicht von meinem Vorgänger, weil ich finde das auch unhöflich und ein bisschen cheap. Ne? Wenn man sagt, ja, er hat es falsch gemacht, jetzt mache ich es richtig, das ist einfach
billig.
Aber
wenn Sie es richtig machen, dann war es vorher falsch.
Ja, da haben Sie mich. Das ist check. Aber ich denke, was wir gelernt haben, nicht nur ich, aber im Kunsthaus hat man gelernt, man muss die Konfliktherde angehen, erkennen und man muss damit arbeiten und nicht als Museum sich so als eine Insel darstellen, wo alle Expertise ist, wo keine Fragen sind, keine Unsicherheiten, keine Komplexitäten, keine Ambivalenz. Und das ist, glaube ich, eher mein Team und ich haben jetzt gesagt, Ambivalenz ist da und wir können als Museum können wir das nicht klären. Wir müssen einfach uns öffnen für die Diskussion.
Eben, aber gibt es diese Kommission? Es gibt ja eine Kommission, die das Ganze noch mal überprüfen soll. Wo steht man da?
Das ist ein Auftrag von Stadt, Kanton und Kunstgesellschaft. Und was im Raum steht, ist der Professor Ullmann war ja der Beauftragte, um zusammen mit der Runden Tisch zu sagen, wer kann diese Second Opinion Überprüfung der Provenienz der Bürler Stiftung machen. Professor Ullmann hat Herr Raphael Groß vorgeschlagen und der ist jetzt in Verhandlung mit der Stadt, wie sein Auftrag.
Wie stehen die Verhandlungen?
Genau, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich bin dort nicht als Direktorin nicht vertreten, das ist keine Ausrede.
Aber ist
ich
das
weiß,
richtig?
Man wird weil, gesagt, weil, es geht es im guten
ja
Weg.
Es ist in Ihrem Interesse, dass das gut rauskommt, oder?
Dann ja, aber doch auch in dem sinnvoll. Sinne, Herr Groß muss auch objektiv sein können.
Ja.
Und wenn wir uns als Kunsthaus schon in das Prozedere zuvor einmischen, glaube ich, ist das nicht gut für die Objektivität. Wir akzeptieren seine Expertise, wir hoffen, dass es alles klappt und sind tatsächlich interessiert in die Resultate seiner Forschung. Das wird noch ein Jahr dauern.
Ein Jahr?
Ja. Und wir haben gesagt, als Kunsthaus können wir nicht auf die Ergebnisse warten in unserer Vermittlungsarbeit. Wir müssen jetzt... diese Diskussion geht über Provenienzen, aber die Diskussion um die Sammlung Bürler geht um noch viel mehr. Es geht um, warum ist die Sammlung im Kunsthaus?
Warum ist sie im Kunsthaus? Ist sie deshalb da, weil das eine tolle Sammlung ist, also aus kunsthistorischer Sicht, und weil man es unbedingt haben wollte und deshalb der Bürler Stiftung während langer Zeit so viel Freiraum gegeben hat, dass die dann die Provenienzen abklären konnten, etc., etc., weil man es unbedingt wollte?
Auch das kann ich nicht beurteilen.
Mittlerweile können Sie sich ein Urteil...
Ja, ich kann vielleicht zwei Sachen sagen, was ich sicher weiß. Das Erste ist, die Sammlung ist tatsächlich außergewöhnlich hochkarätig. Ne? Jedes Museum, unabhängig von der Ursprung, wünscht sich so eine Sammlung, weil es ist für Zürich unglaublich. Das Zweite ist, dass Emil Bürle schon sehr lange... verbunden ist mit dem Kunsthaus.
Er natürlich hat den Saal, den Pfister-Saal.
Er hat den Pfisterbau finanziert.
In den 60er Jahren.
Er hat uns die Seerosen von Monet 2 geschenkt.
Und
er hat das Höllentor geschenkt.
Alles, also er
war in der Sammlerkommission.
Genau.
Er, wenn wir das jetzt wollen oder nicht, er ist da. Auch wenn wir die Sammlung nicht mehr zeigen, dann müssen wir noch immer das Gespräch angehen mit Emil Bürle ist mit uns als Mäzen verbunden und ich habe immer gesagt, es würde heuchlerisch sein, wenn man dann sagt, wir geben die Sammlung zurück und dann damit.
Aber ist es eine Möglichkeit, dass man die Sammlung zurückgibt? Man hat ja die Flick-Sammlung beispielsweise hat man nicht angenommen, die ging dann, glaube ich, nach Hamburg etc. Ist das überhaupt denkbar? Dann hätten Sie ein halbleeres Museum.
Wir haben selber auch eine tolle Sammlung und es gibt ja immer neue Ideen.
Nee, aber ist das ein möglicher Ausgang dieser ganzen Geschichte, dass eventuell das Kunsthaus oder auch die Bürle-Stiftung sagt, cut, wir nehmen das alles weg?
Ich denke, wir sollten nicht auf die Zukunft spekulieren. Nicht als
Politik. Aber es hat so ein bisschen geklungen.
Nein, aber ich denke, für mich ist wichtig, wie gesagt, dass wir das einfach angehen, die Diskussion, und die Sammlung wegschieben und sagen, wir brauchen sie nicht mehr, bitte mach es irgendwo im Lager.
Gibt es da Kräfte, die das fordern?
Eigentlich nicht. Ich habe bis jetzt noch niemanden gehört, der sagt, oh, das muss weg, das muss raus.
Das ist doch nicht eine Möglichkeit, sondern die Möglichkeit ist, dass man da wirklich schaut, was ist fragwürdig, was ist unmöglich. Und es gibt ja auch in der normalen Sammlung gibt es Exponate, die fragwürdig sind, von Picasso, Manet, Munch etc. Wird dann diese Überprüfung auch diese Teile beinhalten?
Wir haben eine der ersten Dinge, die Herr Hildebrand und ich wirklich als Priorität gesetzt haben, ist, dass wir eine neue Provenienzstrategie brauchen. Die geht über unsere eigene Sammlung. Wie machen wir Provenienzforschung? Das machen wir schon lange und sehr wissenschaftlich.
Also um das noch zu erklären für Leute, die vielleicht da nicht den Background haben, man schaut den Weg vom Künstler bis ins Kunsthaus. Wer hat was, wann, zu welchen Bedingungen erworben oder verkauft?
Genau, Sie sagen es perfekt, ich kann es nicht besser erklären. Und das Kunsthaus hat immer Provenienzforschung gemacht, vertieft seit 2017. Aber wir hatten keine Strategie, wie wir umgehen mit den Resultaten von dieser Forschung. Wenn unsere Provenienzforscher sagen, das ist ein Fall der Ambivalenz, ne, weil
dann hat man es gelassen.
Dann war keine Strategie da. Okay. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Strategie und die Strategie muss zeitgemäß sein. Das bedeutet, dass wir jetzt proaktiv sind. Wenn wir Fälle detektieren, dann gehen wir das proaktiv an. Wir suchen Kontakt mit den Erben. Wir machen es und wir suchen nach faire und gerechte Lösungen. Und wir machen das so transparent wie möglich. Es kann nicht immer transparent, weil Verhandlungen mit Erben brauchen auch Privacy.
Ja.
Und es ist für uns wichtig, dass wir das einfach nicht nur selber machen, aber dass wir eine internationale Expertenkommission einstellen, die uns nochmal double-checkt.
Und zum Beispiel schaut, was fällt unter den heutigen Bedingungen und Definitionen unter Fluchtkunst, oder?
Ja, wir benutzen der Fluchtkunst nicht mehr. Wir sprechen jetzt wirklich von NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter, weil das eine sehr breite Kategorie ist.
Aber im Museum steht immer nur Fluchtkunst. Ist jetzt an der Wand.
Ja, wir ändern das jetzt. Bevor Sommer werden alle auch Label ausgewechselt.
Da geht ja was.
Ja, es passiert viel.
Sagen Sie mal, wie groß ist denn der Druck von der Stadt, von der Stadtregierung? Eben die Stadt ist ja Hauptfinanzier sowohl vom Bau wie vom Unterhalt. Und man hat das Gefühl gehabt, die haben sich möglichst diskret im Hintergrund gehalten.
Nein, ich denke, der Stadt hat, was sie erwartet vom Kunsthaus im Subventionsvertrag festgelegt, das ist ziemlich klar, aber diese Motivation, um die Provenienzforschung und die Resultate wirklich anzugehen, ist wirklich auch ein innerer Trieb im Kunsthaus. Viele haben gesagt, ich habe das natürlich gemacht, weil der Stadtrat will das. Nein, es ist uns, wir wollen als Museum tatsächlich es so verantwortlich wie möglich machen. Aber die Stadt ist natürlich froh, dass wir das machen.
Eben, aber die haben nicht selbst aktiv richtig das gemacht, was eigentlich sinnvoll wäre, weil eben das Ganze ja finanziert wird, vor allem von der öffentlichen Hand, um das Ganze ein bisschen schneller zu bewältigen.
Ich denke, die Stadt hat auch neue Einsichten. Ich meine, in den letzten 5 Jahren sogar in der Schweiz hat sich sehr, sehr viel bewegt. Wenn ich jetzt Dokumente anschaue, wie die Diskussion vor 5 Jahren war über Raubkunst, Fluchtgut, NS-verfolgungsbedingt, sieht man etwas völlig anderes als jetzt. Ich glaube, jetzt ist man in der Schweiz wirklich sehr bewusst, dass die Schweiz vielleicht ein Schutzort war für jüdische Flüchtlinge während der Zweiten Weltkrieg, aber dass es nicht bedeutet, dass es keine Komplikationen gab, keine Schwierigkeiten, kein Unrecht, keine Probleme. Und ich glaube, das Bewusstsein ist jetzt sehr stark, aber 5 Jahren zuvor viel weniger stark. Das für mich als Ausländerin, die es vielleicht falsch einsetzt, gibt es auch wirklich ein verändertes Selbstbewusstsein der Schweiz. Nicht nur beim Kunsthaus, nicht nur bei der Stadt Zürich, aber man hat jetzt eine andere Interpretation der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg.
Wenn Sie eben vergleichen als Belgierin, die 20 Jahre in Holland gelebt hat, was Sie hier in der Schweiz erleben, wie würden Sie das einschätzen?
Meinen Sie zu dieser Diskussion?
Ja, zu dieser Diskussion immer.
Ich denke, die Lage ist natürlich völlig unterschiedlich. In Belgien haben wir uns vor allem, wenn man denkt an große Traumas aus der Vergangenheit, geht es über die Kolonialgeschichte, Kongo. Belgien hat das sehr lang ignoriert. Das Problem gab es nicht. Auch im Geschichteunterricht Kongo.
Privatbesitz vom König.
Ja, ne, das wird so immer gesagt, ja, das war da die Leopolde, nachher kam ein Wechsel, aber das war dann alles anders. Jetzt hat man in den letzten 10 Jahren Belgien gesehen, muss man das angehen, weil es gibt eine kongolesisch-belgische Bevölkerung und es gibt ein anderes Bewusstsein, dass wie koloniale Machtverhältnisse sich ausspielen, das sieht man jetzt anders. Aber in Belgien hat man es sehr lange ignoriert. Und jetzt ist das Bewusstsein. In Holland sehe ich es mehr das Bewusstsein des Zweiten Weltkriegs, das sehr doppelt ist. Auf der einen Seite ist ein sehr starkes Bewusstsein von der Impact und die Atrocity of the Holocaust. Aber die Holländer haben sich eigentlich sehr oft da positiv dargestellt. Unter die Figur von Anne Frank. Sie haben sich dargestellt als Retter. Als Beschützer.
Naja, die Anne Frank wurde dann ja nicht gerettet.
Ja, nein, nicht gerettet. Und ich glaube, Sie wissen das viel besser als ich. Die faktische, quantitative Realität ist auch, dass Holland sehr viele jüdische Bürger mitgearbeitet hat, die zu Vernichtungslager
zu schicken. Ja, Westerbork war eines der Zentren.
Und in dem Sinne, in Holland gab es dieses doppeltes Verhältnis. Und man hat einerseits die Geschichte akzeptiert, aber verzuckert. Und
aber
versucht.
Hat sich das auch geändert, dieses Bewusstsein,
es hat sich geändert.
In den letzten Jahren? Also, das findet offenbar in allen Ländern statt, das kann man als positiv beurteilen. Sie sind jetzt in Zürich und bringen sich da ein, in einem Gebiet, das hat mich überrascht, da gab es doch diesen Kladderadatsch im Schauspielhaus, da wurden die Direktoren eigentlich weggejagt, wenn man es extrem sagen will, man hat den Vertrag nicht verlängert. Da haben sie sich eingebracht. Und da habe ich mich das war überraschend für mich. Weshalb wehren Sie sich dafür diese Direktoren im Schauspielhaus? Wie gut kennen Sie das Schauspielhaus?
Ich kenne das Schauspielhaus international, hat es einen sehr guten Ruf als ein sehr kontroversieller Ort. Ich glaube, was wir im Ausland kennen, das ist Marthaler, Schlingensief,
alles
alle Provokationen.
Vorbei.
Ja, aber alle Provokationen kennt man ins Ausland. Was ich hier erlebt habe, ist, dass die Kollegen vom Schauspielhaus so fast wie Pioniere sehr komplizierte Diskussionen angehen über Diversität, Vielfalt, Gleichberechtigung und dass sie das vielleicht sehr avantgardistisch machen. Sie machen es als fast aktivistisch. Und meine Solidaritätsaussage hatte viel damit zu tun, dass ich denke, dass eine Stadt das tolerieren muss als Zürich. Und auch, dass wir als kulturelle Institutionen...
Aber irgendwie hat es ja dann nicht funktioniert. Die Zuschauer sind nicht gekommen.
Nein, aber das, denke ich, ist jetzt die Aufgabe für die nächste Intendanten. Wie kann man dieses Erbe aufnehmen von... Wir müssen in dieser Stadt Fragen stellen über Vielfalt.
Aber kann man auch dann sagen, na, vielleicht für Ihre Arbeit, wenn man sich vom Publikum entfernt, dann ist das vielleicht nicht optimal?
Ja, ich denke, nein, man muss versuchen. Oder meine Aufgabe ist es, die heutigen Besucher zu behalten und neue zu
genau.
finden.
Genau, das hat das Schauspiel auch, nicht geschafft.
Das ist nicht gelungen.
Nee.
Sie haben ein ganz junges Publikum angezogen, das normalerweise nie im Schauspielhaus kommt. Aber bestimmte ständige Besucher haben sich nicht mit die neue Policy identifizieren können. Mhm. Und ich denke, das passiert. Und ich glaube dann als Stadt, ich meine nicht nur die Stadtverwaltung, muss man dann sagen, okay, das war vielleicht nicht optimal, aber jetzt muss man nicht alles wieder wegpushen und sagen, jetzt wird alles wieder wie zuvor. There have to be lessons learned.
Also, vielleicht auch Lessons, die Sie lernen müssen. Wir wollen mal schauen, wenn dann Ihre ersten Ausstellungen kommen, wie die funktionieren.
Massenhaft Kritik.
Also, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Letzter Musiktitel, Frau de Meester.
The Bells von Jeff Mills and Montpellier Philharmonic Orchestra. Und das ist vielleicht ein Techno-König und ein klassisches Orchester. Und ich glaube, für mich steht das wirklich für die Verbindung, die wir auch wählen als Kunsthaus, das Neue und das Alte.
Das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Morgenshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Venengesundheit. Der Podcast mit der Venen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.